Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Ida König und ich freue mich, dass wir nach einer längeren Zwangspause jetzt wieder zurück sind. Heute bei mir begrüßen darf ich zwei Kollegen aus dem Sport, den Florian Eisele und den Robby Götz. Schön, dass ihr da seid.
Servus.
Servus.
Wir dürfen auch heute zu dritt einen Podcast aufnehmen, weil wir alle hier im Unternehmen beschäftigt sind, also quasi keine externen Gäste eingeladen haben. Und wir halten natürlich in unserem Studio auch schön brav Abstand. Ja, ihr beiden seid unsere Profis für den FCA, beziehungsweise zwei unserer Profis für den FCA. Und Robby, du warst im Geisterspiel am vergangenen Wochenende dabei. Erzähl doch mal, wie ist denn das mit Bundesliga und Geisterspiel?
Also das ist Gespenst, das ist ohne Fans, ohne Zuschauer. Das beginnt schon, wenn man hinkommt. Also ich saug da immer ein bisschen so die Atmosphäre auf, schau die Leute an, wo sie kommen, wie sie kommen, was für Ausdruck. Und das hat alles gefehlt am Samstag, ja. Man muss da mit seiner Atemmaske reinlaufen, Fieber wird gemessen, man kann nur oben auf die Pressetribüne gehen und dann ist das Stadion vollkommen leer. Und es ist klinisch skurril, teilweise skurrile Szenen, wenn beim Einlaufen die Hymne, FCA-Hymne gesungen wird, wir müssen siegen. Und das ist niemand da, der mitsingt. Ja, für die Spieler, weiß ich nicht, ob sie das unbedingt brauchen. Oder beim Tor kommt der Tor-Jingle aus der Puppenkiste. Also es ist sehr, sehr skurril.
Jetzt ist ein Stadion ja wirklich ein Riesenraum. Wie nimmt man das wahr? Weil sonst, wenn es voll ist, dann ist es laut. Und dadurch, dass die Leute ja normalerweise auch so eng aufeinander sind, finde ich, nimmt man so die Größe von diesem Raum gar nicht so massiv wahr. Wie ist das? Ist es auch, wie ist es akustisch? Ist es so, dass es wahnsinnig hallt? Oder ja, wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also so ein Stadion, wenn das voll besetzt ist, das ist ja eigentlich ein geschlossenes Universum in dem Moment. Zwei Stunden lang geht es ja nur um Fußball, um Emotionen. Und auf einmal dringen die ganzen Außengeräusche, dringen einfach in das Stadion und hallen. Ja? Die B17 hört man, wenn der Motorradfahrer Gas gibt, die Autos hört man. Also auf einmal kommt der ganz normale Alltag dringt da in das Stadion ein, der normalerweise, wenn Bundesliga ist, einfach für 2,5 Stunden außen vor bleibt.
Also als Hipster könnte ich jetzt sagen, ich war schon bei Geisterspielen, als sie noch keiner doof fand. Nämlich vor 3 Jahren gab es auch schon mal das erste Geisterspiel in der WWK-Arena.
Du bist halt ein Vorreiter, gell?
Ja, genau. Das war damals unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel gegen Greuther Fürth. Dessen Ergebnis ist mir nicht mehr geläufig, aber es war so, dass damals der Videoassistent, der damals ganz neu war, getestet werden sollte und deswegen auch ohne Zuschauer. Und dann ist es ja echt, wie der Robby gesagt hat, total irre, wenn man auf dieses Spielfeld guckt und man hat ja durch diese Architektur des Stadions, hört man eigentlich den Fahrzeuglärm der B17 viel besser als das, was die da unten sich zurufen. Also man hört dann den Lastwagen, das Motorrad, was auch immer sich da halt so vor der Haustür tut und es wirkt eigentlich dann so. Also in diesem Rahmen damals vor 3 Jahren war es angemessen, weil es ein Testspiel war, wo man wirklich nur mal unter Laborbedingungen testen wollte, wie funktioniert das mit dem Videoassistenten. Spoiler, war damals schon nicht so gut. Und ja, wenn das jetzt natürlich ein Bundesligaspiel ist, dann verliert dieses Spiel natürlich etwas von dem, was es ausmacht, nämlich die Emotionen und das Interagieren mit den Fans. Also auch, wie sich die beiden Bereiche Mannschaft oder das, was auf dem Spielfeld passiert und das, was auf den Rängen passiert, gegenseitig verstärken und Teil auch Kraft geben können. Und das Ganze eigentlich zu dem machen, was jeder eigentlich so toll findet, da fehlen große Teile von dem, warum wir diesen Sport so lieben. Ja.
Das ist natürlich auch zur Einordnung des Spieles, was einfach fehlt, ist die Resonanz von den Zuschauern. Ja. Wenn es so einen rassigen Zweikampf gibt, gelungene spielerische Aktion und das ganze Stadion springt auf und pusht die Mannschaft, das kriegt man als Beobachter, eigentlich als neutraler Beobachter kriegt man das auch mit. Ja? Und das ist auch wichtig, um das einzuordnen. Das fehlt vollkommen. Ja, es fehlt.
Findet ihr es trotzdem gerechtfertigt, dass es diese Geisterspiele jetzt gibt? Oder könnt ihr die Argumente auch nachvollziehen, warum man sagt, ja, man startet in der Bundesliga wieder, weil letztendlich ist es ein Wirtschaftsbetrieb, der irgendwie überleben soll? Wie seht ihr das?
Ja, ich denke, das hat die DFL ja eigentlich oder deren Chef Christian Seifert sehr angenehm unaufgeregt dargestellt, als er gesagt hat, wir sind ein Wirtschaftsbetrieb, wir produzieren ein Produkt, das nennt sich Bundesliga, und wenn wir das nicht mehr produzieren, dann haben wir ein Problem. Und jetzt kann man ganz viele Argumente auch natürlich für beiden Seiten finden. Und ich bin da persönlich auch tatsächlich nicht abschließend entschlossen, wie ich das alles finden soll. Ich kann aber nachvollziehen, dass man versucht, aus Seite der DFL diesen Wirtschaftsbetrieb aufrechtzuerhalten. Also es geht um 600 Millionen Euro, 300 Millionen Euro, die Anfang Mai schon gezahlt worden sind, 300 Millionen, die noch kommen sollen. Und die Wette, wenn man so will, ist die, dass man 1724 Leute, so viel werden getestet, über anderthalb Monate fit halten muss, um 9, jetzt noch 8 Bundesligaspiele zu absolvieren. Wenn das klappt, dann hat man 600 Millionen eingenommen. Das ist eine ganz knallharte Kosten-Nutzen-Rechnung, die, wenn andere Firmen davor stehen würden, glaube ich, genauso gehandhabt würde. Beim Fußball ist natürlich das Spezielle nur, dass es eben nicht nur ein Wirtschaftsbetrieb ist, sondern, naja, da sind wir wieder bei den Emotionen.
Also es ist, glaube ich, notwendig, dass das jetzt so durchgeführt wird, um das Konstrukt Bundesliga, so wie es ist, zu erhalten. Ja, weil man einfach das Fernsehgeld braucht. Aber man sieht es jetzt wie in einem Brennglas, dass es eigentlich auch ohne Zuschauer, Fans im Stadion geht. Es geht nicht ohne die Fans vor dem Bildschirm. Und das ist einfach, das ist für die aktive Fanszene oder für die Live-Zuschauer, für diese Fans ist es ernüchternd, aber um die Bundesliga so zu erhalten, wie es jetzt ist, hat es keine Alternative gegeben. Außer es war in der Bundesliga, gibt es auch Leute, die das vielleicht angucken, die Spieler hätten mir ein Gehalt so weit runterfahren müssen, man hätte sie so weit drücken müssen, dass man sagt, okay, wir halten durch bis September, Oktober mit Minimalausgaben und kann dann vielleicht starten mit Zuschauern. Aber das wäre so vage gewesen. Also Stand heute oder wie es jetzt, es läuft. Die Vereine werden am Leben erhalten. Und was in 2, 3, 4 Monaten ist, keine Ahnung.
Oder ob das DFL-Konzept überhaupt tragfähig ist, das werden wir auch erst sehen, denke ich. Also wenn man jetzt, also spannend wird sein, wenn man wieder irgendeinen Corona-positiven Fall hat in der Bundesligamannschaft, was passiert dann? Also in der zweiten Liga gab es ja Dresden, die, wie die meisten wissen, nach erneuten positiven Corona-Tests, also es gab 2 in der ersten Welle oder 3, dann war der nächste Test, waren alle positiv und dann waren nochmal 3 positiv, da waren alle negativ, Entschuldigung, und dann gab es wieder 3 Infizierte, woraufhin das Dresdner Gesundheitsamt gesagt hat, alle weg, alle in Quarantäne.
Sag mal, das ist natürlich auch schon ein Punkt, der sehr wackelig ist. Es kommt ja von Gesundheitsamt zu Gesundheitsamt, kann anders unterschieden werden. Ja? Die einen sagen, es reicht, wenn man den Spieler in Quarantäne schickt, in Dresden aber die ganze Mannschaft. Also es steht alles auf sehr tönernen Füßen.
Um mit Max Eberl zu sprechen, ja, genau. Also ich kann auch sagen, ich habe am Montag eine Geschichte gemacht, da ging es um Gesundheitsämter, weil alleine für den FCA, das ist ja der Wohnort des jeweiligen Angestellten, also Spieler, Trainer, Betreuers, ist ausschlaggebend dafür, welches Gesundheitsamt zuständig ist. Das heißt, beim Falle des FC Augsburg sind zuständig die Stadt Augsburg, das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg, das des Landkreises Augsburg, das des Landkreises Eyer-Friedberg, das des Landkreises Donau-Ries und des Landkreises Unterallgäu. Ich habe mit denen gesprochen und ich kann mal, ohne dass ich jetzt Namen verrate, so viel sagen, es gibt Stand jetzt schon höchst unterschiedliche Sichtweisen der ganzen Geschichte. Auch was die Kenntnis, der Kenntnisstand dessen betrifft, weiß man überhaupt bei den Gesundheitsämtern, was das DFL-Hygienekonzept überhaupt besagt. Das ist höchst heterogen.
Also das heißt, die Bundesliga hat jetzt eigentlich mit Faktoren zu tun, die sie normalerweise gar nichts angehen, oder? Also mit kommunalen Strukturen oder auch, dass man mal nicht nur mit der Stadt, in der das Stadion steht und in der der Verein tätig ist, sich damit beschäftigen muss, sondern mit ganz vielen anderen Dingen. Ist das überhaupt auch stemmbar, beziehungsweise wie funktioniert das im Hintergrund? Wer kümmert sich darum? Macht es die Geschäftsstelle vom FCA oder wie kann man sich das vorstellen?
Die Tests laufen ja so ab, es gibt 5 Labors, mit denen die DFL Verträge abgeschlossen hat, bundesweit. Und bei diesen Labors gibt es 20.000 Tests, die zu erwarten sind bis zum Ende der Bundesliga-Saison. Und jeder Bundesliga-Spieler wird am Tag vorm Spiel das letzte Mal getestet, wird unter der Woche auch kontrolliert getestet. Heiko Herrlich ist ja jetzt auch nochmal 2-mal getestet worden aus aktuellem Anlass. Und dann werden die Informationen weitergegeben ans lokale Gesundheitsamt. Das wollen wir gucken, wo wohnt derjenige, der im Fall eines positiven Tests betroffen ist. Und da wird dann entschieden, wie das weitergeht. Also der DFB-Arzt Tim Meyer, der für die Nationalmannschaft zuständig ist und dieses Konzept entwickelt hat, hat gesagt, es wird alles getan, damit man verhindert, dass eine positiv auf Corona getestete oder eine mit Corona infizierte Person, so muss man sagen, einen Spielfeld der Bundesliga betritt. Aber man ist natürlich nie bei 100% und man ist natürlich extrem auf die Disziplin der handelnden Personen angewiesen.
Da ist es wahrscheinlich unvermeidbar, dass wir jetzt über Heiko Herrlich sprechen und seine unglückliche Zahnpasta-Aktion.
Ja, Zahnpasta-Gate, ja.
Der Zahnpasta-Gate, ja. Ganz genau. Ja, ihr wart in der Pressekonferenz dabei am Bildschirm.
Es war virtuelle Pressekonferenz.
Robert war ja, vor, genau.
Ja. Genau. Jetzt ist ja der FCA normalerweise doch eher zurückhaltend und passt schon genau auf. Was sagen wir? In anderen Vereinen gibt es Stars, die manchmal so einen raushauen, was wir Journalisten toll finden. Der FCA ist da ja normalerweise sehr kontrolliert und sehr diszipliniert und schaut da wirklich drauf. Hat dich das umso mehr verwundert, dass sowas ausgerechnet beim FCA passiert?
Ja, also sag mal, ich habe die Pressekonferenz ja verfolgt und am Anfang war mir auch nicht so ganz klar, was der Heiko Herrlich da erzählt, was das für Anekdote ist. Ich glaube, dass ihm gar nicht bewusst war, was er da erzählt, und ich glaube nicht so bewusst war, was er da gemacht hat und was dann hinterher, was er da vor Lawine losgetreten hat. Ja, es war einfach naiv, vollkommen naiv, da wegen Zahnpasta und Handcreme da das Hotel zu verlassen und einkaufen zu gehen. Es macht ihn ja schon fast ein bisschen sympathisch, aber in dem Falle, in dem die ganze, das ganze Konzept, warum sie auch spielen, arbeiten dürfen, auf Hygiene ausgerichtet ist und auf die Quarantäne, die da ist, das so naiv zu gefährden, es geht eigentlich gar nicht.
Vor allem, weil man sich ja wirklich das haben wir in der Redaktion ja auch danach diskutiert, eigentlich die Lebensalltag der Spieler in dieser Woche vor einem Bundesliga-Start vor Augen führen muss. Also es gibt eine einwöchige Quarantäne, die schreibt die DFL vor. Das bedeutet, dass man in ein Hotel gehen muss und nicht einfach ins Hotel gehen, sondern man braucht einen separaten Eingang. Man nimmt das Essen nicht in der Kantine oder sonst wo auf oder im Essensbereich des Hotels, sondern nimmt es und geht damit auf sein Zimmer. Während des Bereichs, wenn man das Zimmer verlässt, Mundschutz. Während der Dauer, dass die Vereine da in diesem Hotel sind, gibt es keinen Kontakt mit Personal des Hotels. Das heißt, die Betten werden auch nicht gemacht. Ja, ganz harter Einschnitt für manche. Man muss sie selber die Betten machen. Nein, aber auch da soll es natürlich keinerlei Kontakt geben. Also man fährt mit den Bussen 2 Stück zum Trainingsplatz, vom Trainingsplatz zurück ins Hotel. Also die ganze Woche, der 24 Stunden lang ist alles darauf ausgelegt, kein Kontakt zu Außenstehenden. Ob jetzt dann natürlich, das kann man auch wieder in Frage stellen, ob das wirklich hilft, eine einwöchige 7 Tage Quarantäne. Ja, weiß man nicht. Ja, aber es ist halt nun mal das Konzept. Und dann natürlich das Ganze wegen einer Hautcreme und einer Zahnpasta, zu brechen, diese Regeln, das ist tatsächlich etwas überraschend.
Aber es zeigt natürlich auch, wie fragil das Hygienekonzept der DFL ist. Ja. Heiko Herrlich war ja nicht der Einzige, der das verletzt hat. Ja. Kalu hat live aus der Kabine gesendet. Der Dortmunder Akanji ist Vater geworden und hat das Quarantänehotel auch verlassen. Die DFL selber hat es nicht so genau genommen mit Gladbach, wo man gesagt hat, 7 Tage müssen sie ins Quarantänehotel. Gladbach war, glaube ich, bloß 6 Tage, weil man das Spiel verschoben hat.
Also dachten, es wäre Sonntagsspiel.
Ja, also es ist alles sehr fragil, und wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und Fauxpas. Und
das ist eigentlich das Spannende jetzt mal, wenn man es aus ganz neutraler Sicht sieht, klappt das alles mit dem Hygienekonzept? Weil ganz sicher bin ich mir da nicht, muss ich sagen. Spannend wird's, wie gesagt, wenn der erste Corona-Fall wieder da ist. Spannend wird's, wenn das erste Gesundheitsamt tatsächlich entscheiden muss, ja, was ist denn jetzt zu tun? Weil wenn jetzt am Sonntag einer auf Corona positiv getestet werden sollte, worst case natürlich, dann, und der hat am Samstag vorher 90 Minuten gespielt, und hat vielleicht am Ende noch mit seinen Mannschaftskollegen trainiert im Vollkontakt, während er Corona-positiv war, dann bin ich mal wirklich sehr gespannt.
Dadurch, dass es jetzt in Augsburg einen Trainer erwischt hat, von denen man ja normalerweise davon ausgeht, dass die besonders diszipliniert sind, dass mal irgendwie im Spieler was Blödes passiert oder dass ein Spieler mal bei Rot über die Ampel fährt oder was auch immer oder auf Social Media irgendwelchen Mist postet. Das passiert ja immer
oder
mal wieder.
Maxstraße prügelt.
Ja, oder sowas. Ja. Das kennt man ja tatsächlich sogar vom FCA. Aber gerade Trainer stehen ja dafür, dass sie wahnsinnig diszipliniert sind und das ja auch von ihren Spielern fordern. Zeigt das auch, wie weit das vom normalen Alltag der Bundesliga weg ist, wenn es nicht mal mehr die schaffen?
Tja. Ja, also es ist auf alle Fälle so, dass Heiko Herrlich als Trainer natürlich eine andere Position hat als ein Spieler. Das ist ihm ja auch bewusst. Er hatte in der PK noch gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir das alles einhalten. Er hat eine andere Vorbildfunktion, als das manche seiner Spieler haben, die vielleicht am Ende auch noch gerade mal den Führerschein haben. Das ist auch, das wiegt dann natürlich bei einem Verstoß jetzt nicht weniger schwer, aber die Aussage oder die Symbolkraft, die von sowas ausgeht, dass jetzt am Ende auch ein Trainer, der in vorderster Reihe steht, der das an seine Spieler weitergeben muss, das offenbar nicht ganz verinnerlicht hat, so muss man es vielleicht sagen. Er hat es nicht mit Absicht jetzt gebrochen, sondern da so gedankenlos. Ja, das könnte tatsächlich noch eine schwierige Sache sein, weil die Mutmaßung ist ja, machen das andere vielleicht auch noch so, dass sie es ein bisschen Lachshand haben. Wir hatten am Wochenende ja in Berlin den Fall, bei dem die Hertha-Spieler beim Jubeln nicht mal den Versuch unternommen haben.
Wobei man dann nicht sagen muss, 90 Minuten sind Zweikämpfe erlaubt, beim Eckball stehen die Millimeter aneinander, beide Mannschaften, und dann beim Jubeln Abstand halten, es ist halt einfach ein Symbolbild. Ja. Nochmal, es gibt da andere Profisportler in Augsburg, die auch schon über die Stränge geschlagen haben. Also es ist nicht nur beim FCA so, aber es stimmt schon, sagen wir, der Trainer hat da ganz besondere Vorbildfunktion, und die hat er verletzt. Ich glaube, er hat es eingesehen. Er hat aus freien Stücken hat er verzichtet, am Samstag sein Debüt zu geben. Also es war keine Bestrafung von der DFL an sich, aber es war der richtige Schritt, und es zeigt auch, glaube ich, vielleicht hat es kapiert.
Was waren jetzt von FCA aus deiner Sicht am Samstag schlimmer? War es die Atmosphäre, Geisterspiel im eigenen Stadion, keine Fans im Rücken, oder war es die Situation, der Cheftrainer war nicht da, oder kann man es vielleicht gar nicht so sagen?
Ich glaube, die Mischung war es, und am Ende waren es auch wieder wie immer individuelle Fehler, die den Punktgewinn halt verhindert haben. Aber sagen wir, gerade so Mannschaften wie der FC Augsburg, die ja vom Kollektiv leben, die individuelle Klasse der einzelnen Spieler nicht so hoch ist wie bei anderen Teams. Die brauchen aus meiner Sicht gerade bei den Heimspielen die Unterstützung der Fans, um vielleicht noch das Prozent mehr rauszuholen. Natürlich, wenn der Heiko Herrlich unten gewesen wäre, ob der anders ausgewechselt hätte als der Tobi Zellner, aber es ist natürlich klar, wenn der Chef fehlt, andersrum, wenn er unten gewesen wäre, hätte es sicherlich viel mehr auf das Spiel einwirken können und auch seine Philosophie vom Spiel auch vielleicht in den Phasen besser noch rüberbringen können oder einwirken können auf das Spiel. Also will dem Tobi Zellner jetzt nicht groß was abtun, aber sagen wir, wenn da der Chefcoach draußen steht, ist das doch nochmal was anderes.
Und noch dazu kommt natürlich, dass Wolfsburg einen unschätzbaren Vorteil hat bei Geisterspielen, weil Geisterspiele kennt sich Wolfsburg aus, die firmieren da schon seit Jahren unter der Kategorie Heimspiel.
Geisterspiel auswärts, kann sowas sogar ein Vorteil sein?
Ja, also wenn man jetzt auf Schalke mal irgendwann spielen sollte, zum Beispiel nächstes Wochenende.
Ist da was?
Ja. Dann ist es natürlich schon so, dass da 70.000 Leute da sind, die das Hallendach so ein bisschen zum Anheben bringen, und wenn es diese jetzt nicht gibt, das ist tatsächlich schon mal eine Chancengleichheit, die so bei einem Heimspiel ja normalerweise nicht gegeben ist, was jetzt die Stimmung angeht. Ja.
Also hat man, glaube ich, am Sonntag gesehen bei Union Berlin gegen Bayern, also wenn da die alte Försterei voll ist und tobt, dass da das Spiel wahrscheinlich schon nochmal eine andere Qualität der Berliner gehabt hat, auch von der Aggressivität her und der Emotionalität. So setzt sich halt, denke ich, ganz, ganz oft wie ich vorhin schon gesagt habe, die individuelle Klasse der Spieler durch. Und da kann man sagen, Geld schießt dann schon Tore.
Und die Spieler sehen es ja offenbar tatsächlich zweischneidig. Also Hummels, Mats Hummels hat ja neulich gesagt, es gibt Leute, die auch Spieler, die das vermissen, diese Interaktion. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, so kann ich, also bin ich weniger abgelenkt und kann mich mehr auf mein Spiel konzentrieren. Er sagt ja auch selber, er spricht sehr viel mit seinen Vorderleuten und normalerweise hat er keine Chance, im 80.000 Mann Dortmunder Stadion seinen Stürmer zu erreichen. Die hat er jetzt schon. Und auch beim FCA gibt es ja Thomas Kubik, der gesagt hat, er könnte sich vorstellen, dass, sagen wir, der Druck, der von außen da ist, für die Mannschaft dann auch nachlässt, aber für ihn ist ja sowieso gerade der Druck nebensächlich, nachdem er einen Stammplatz auf der Bank hat.
Sag mal, ich habe schon Spiele in der WWK-Arena erlebt, die einfach mit dem Publikum noch gedreht worden sind. Und das fehlt halt in so einer septisch-klinischen Atmosphäre, fehlt das vollkommen. Ja. Das ist auch nach dem Schlusspfiff, das war so skurril. Ja, der Oliver Glasner, der Trainer von die Wolfsburger, der ist eigentlich auf das Spielfeld gerannt, wollte eigentlich seine Spieler herzen und dann ist ihm eingefallen, hoppala, das darf ich gar nicht. Und dann so friedliche Ghetto-Begrüßung mit den Ellenbogen. Und ja. Ein Wolfsburger Betreuer, der war auf der Bühne gestanden, hat klatscht. Und nach 2 Minuten war das vorbei. Ja. Und da, also, es ist kein Bundesliga-Fußball. Nee. Ja.
Für die Fernsehzuschauer gibt es ja teilweise die Option, dass man sich einen Stadionton dazuschaltet.
Ja, da sind manche auch großer Fan davon, was ich gelesen habe am Wochenende. Ich glaube, das kommt, also die Ultras schalten sich das, glaube ich, nicht an, würde ich behaupten.
Davon ist auszugehen. Aber wäre das wahrscheinlich auch der totale Fauxpas gegenüber den Ultras, gerade den Ultras zu sagen, naja gut, dann machen wir im Stadion halt die Anlage an, weil drin wäre sie ja.
Ja, ich glaube nicht nur gegenüber den Ultras, also es ist schon so ein bisschen klamaukig. Also ich glaube, da wird sich auch der Grund, also der normale, den gibt es ja auch noch, Stadionbesucher ein bisschen veräppelt vorkommen, wenn er dann hört, dass in der WWK-Arena so getan wird, als ob es ein normales Heimspiel ist. Ja.
Also sagen wir, die Option, so Fangesänge oder sowas zuzuschalten, das zeigt noch viel mehr wie das Kunstprodukt Bundesliga. Ja, und ich weiß nicht, ob Sky sich da gefallen hat. Wie du gesagt hast, es gibt Befürworter, das sind halt die Fußball im Fernsehen konsumieren und sagen, oh, das passt ja, das ist gar kein großer Unterschied. Ich habe 20 Sekunden gehabt, ich habe das weggeschalten, weil, also künstlicher geht's nicht mehr.
Ja. Ja, natürlich die Alternative ist auch nicht klassisch gut, aber Nein. Auf der anderen Seite dann lieber so. Ja. Also habe am Samstag auch den Wandertag mit der Familie unterbrochen, weil wir uns die Konferenz angeschaut haben nicht mal der 6-Jährige war dann dauerhaft wirklich voll dabei, auch wenn er mal Fernsehen schauen durfte und Fußball am Nachmittag. Ja, es ist nichts Ganzes, nichts Halbes, aber es ist aus gegebenen Umständen tatsächlich eine Sache.
Es ist notwendig. Für die sportliche Seite wird der Meister ermittelt. Es gibt Absteiger, es wird Aufsteiger geben. Das ist fair, eine faire Sache. Aber das Geld kommt, das Fernsehgeld fließt und das heiligt in diesem Fall die Mittel.
Vor allem, weil man auch sagen müsste, also das ist jetzt bestimmt, also es gibt die wenigsten Leute, die sagen, jawohl, her damit, toll, machen wir so. Aber wenn wir das jetzt nicht, oder wenn die DFL das nicht machen würde oder wenn es nicht machbar ist, was ja auch noch sein kann, dann fehlen einfach mal 300 bis 600 Millionen Euro und dann kann es passieren, dass ein paar Vereine das halt finanziell nicht mehr schaffen. Aus welchen Gründen auch immer, ob die jetzt wirtschaftlich okay bislang das alles so gehandhabt haben, sei dahingestellt. Oder es heißt ja auch, dass manche Vereine Einnahmen, die sie erst im nächsten Saison haben, jetzt schon verkaufen, damit sie das Geld früher haben. Auch das soll es geben. Und da kann man sich dann auch die Frage stellen, ob das so schlimm wäre, wenn diese Geschäftspraktiken jetzt zu einem Exitus führen würden, einem wirtschaftlichen Exitus. Aber es ist halt einfach so, dass von 36 Profivereinen dann 5, 6, 7 ein paar nicht mehr geben würde. Und das sind bestimmt nicht Bayern, Dortmund und die Großen, sondern dann trifft es Kleine. Und dann wird die Schere zwischen Groß und Klein, zwischen Arm und Reich, die ohnehin schon enorm ist, wird dann noch größer sein. Und da kann man sich fragen, ob da wirklich so viel gewonnen wäre, wenn man sagen, man bricht das jetzt ab. Wenn man irgendwann natürlich medizinisch zu einem Punkt kommt, wo man sagt, Leute, das hat keinen Sinn. Wir haben gemerkt, dieses Konzept ist nicht tragbar. Wir haben jetzt wieder so und so viele Infizierte. dann muss man das abbrechen. Ich glaube, da ist es auch so, dass bei der DFL da ein genereller Konsens ist, dass man diese Belastungsprobe nicht wagen möchte mit der gesellschaftlichen Akzeptanz. Christian Seifert hat ja auch gesagt, jeder Bundesligaspieltag ist eine Möglichkeit zu beweisen, dass wir den jeweils nächsten verdient haben. Und wenn man irgendwann zu dem Punkt kommt, es klappt nicht mehr, dann wird das sehr schnell zu Ende kommen.
Also wenn kein Corona-Fall auftritt, bin ich sehr positiv gestimmt, dass man auch aus den Anlaufschwierigkeiten auch lernt, ja, auch in der Außendarstellung, weil da sind es ja doch Profis in der DFL und so weiter. Ich glaube, dass man da schon die richtigen Schlüsse auch draus ziehen wird. Ich bin gespannt, wenn die Saison wirklich beendet wird, ob die ganzen Reformvorschläge oder der Drang, Reformen durchzuführen, ob der dann immer noch so groß ist, auch von der DFL aus, ja, in Sachen Gehaltsobergrenze vielleicht, bei der Lizenzierung drauf schauen, dass sowas nicht passieren kann, dass Vereine Zuschauer oder Fernsehgelder schon verpfänden. Das ist spannend. Das war ja auch eine Forderung der aktiven Fanszene, dass da die Bundesliga oder die DFL in die Gänge kommt. Da bin ich echt gespannt, was da dann wirklich übrig bleibt. Mhm. Ich glaube nicht so viel. Aber ich lasse mich da als Besseren belehren.
Ja, Dito.
Aber jetzt muss man schauen, dass der FCA drin bleibt, ja.
Falls die Saison zu Ende gespielt wird, dein Tipp, wie geht's aus?
Also sie haben jetzt 4 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz. Es wird ganz, ganz schwer für den FCA, sehe ich, weil in der Mannschaft, das, was sich jahrelang FCA ausgezeichnet hat, die Geschlossenheit, das fehlt mir ein bisschen. Ja. Man hat Martin Schmidt, hat nicht so funktioniert als Trainer. Jetzt hat man Heiko Herrlich geholt. Ist das schon an sich ein Trainerwechsel, schon ein Einschnitt. Jetzt hat man 10 Wochen gar nicht gespielt. Und man hat am Samstag auch gesehen, dass noch vieles im Argen liegt. Aber sie werden es schaffen, knapp.
Ja, zumal eigentlich der direkte Abstieg, also auch das ist noch möglich, aber Bremen hat 9 Punkte, wenn ich es richtig sehe, glaube ich, auf den FCA und hat jetzt am Montag auch wieder verloren gegen Leverkusen. Die sind auf Platz 17, ja genau, ich sehe es hier gerade, 9 Punkte sind es. Da sollte eigentlich nichts mehr anbrennen, aber auch da sage ich, bei Bremen, für die ist es eigentlich eine neue Saison, die gestartet ist, haben sie gesagt. Zwar geht die genauso los wie die vorherigen beiden Halbserien, nämlich mit einer Niederlage, aber generell ist Bremen ja wirklich keine Mannschaft, die da unbedingt stehen müsste, und wenn die mal wirklich schaffen, die PS auf die Straße zu bringen, dann könnte es noch richtig spannend sogar nach weiter unten werden für den FCA.
Also in so einer Ausnahmesituation möchte ich nichts ausschließen, aber als Augsburger denke ich, sie bleiben drin, knapp. Klingt positiv.
Was muss sich denn tun bis zum Ende der Saison beim FC Augsburg? Wo sind aus eurer Sicht die größten Baustellen, die man jetzt vielleicht auch trotz Corona-Krise und trotz Geisterspielen angehen kann oder muss?
Ich glaube, die größte oder mit einer der größten Baustellen scheint jetzt zumindest erstmal dahingehend beendet zu sein, dass die Personaldiskussion da jetzt mal zu Ende ist. Nämlich im Tor steht Andreas Lute statt Thomas Kubek, und ich persönlich glaube, dass das der richtige Schritt war, weil Andreas Lute zwar bei allem, was ihn abseits des Platzes auszeichnet, ist einer der cleversten Kicker, die der FCA, glaube ich, jemals hatte, jetzt kein 1A-Torwart ist. Aber er ist ein solider Keeper, der in aller Regel keine Patzer bringt. Leider muss man sagen, war das bei Thomas Kubek mehrfach der Fall, dass er Spiele entschiedend oder dass er einfach daneben gegriffen hat. Das ist bei Andreas Lute nicht der Fall. Und ich glaube, da kann schon mal eine Stärkung hervorgehen. Und ja.
Ja, sie müssen einfach Sicherheit gewinnen und den Glauben an die eigene Stärke. Und wenn sie das schaffen, dann bleiben sie ja drin, weil es war ja heuer auch unter Martin Schmidt waren ja auch Spiele dabei, die nicht so schlecht waren, wie es jetzt im Nachhinein oft klingt, die auch ganz knapp waren. Aber was sie machen, sie müssen unbedingt ihre individuellen Fehler abstellen. Das klingt zwar wie eine Phrase, aber es war so, da haben wir gegen Wolfsburg in der 91. Minute noch Zweikämpfe im Mittelfeld verliere und auf der linken Abwehrseite mich wie ein F-Schüler anstelle, da muss ich nicht wundern, dass das der Gegner ausnützt. Und das das muss besser werden.
Allgemein die Defensive, die letztes Jahr schon FCA schlechteste Abwehr der Liga gestellt. Da steigt man normalerweise ab mit so einer Leistung oder mit dieser Defensivschwäche einfach. Und das war das erklärte Ziel vor der Saison, dass man das endlich ausmerzt. Stand jetzt ist das nicht gelungen. Und der nächste Punkt, den du auch schon angesprochen hast, dass man sagt, die mannschaftliche Geschlossenheit, die Kompaktheit, also auch, dass man sich, selbst wenn man mal verliert oder man merkt, es wird heute nichts, dass man sich nicht abschlachten lässt, sage ich mal, in Vulgo, ja. Aber dass man im Endeffekt merkt, da ist jetzt eine Achse da, die verhindert, dass das Schlimmste passiert und die dir bei knappen Spielen vielleicht auch mal einen Punkt rettet. Das gab es jahrelang, das kann man anfangen, zwar mit Geschichten aus der Steinzeit, mit Tobi Werner und Paul Verhaag und diesen ganzen und Marvin Hitz und diesen ganzen Spielen, die wirklich eine Achse waren, die sagen die Spieler heute noch ganz wichtig war für das Zusammenleben innerhalb der Mannschaft. Individuell würde ich sagen, sind die heute stärker besetzt als damals in vielerlei Hinsicht. Also, aber die Mannschaft ist, gerade wenn's schlecht läuft, nicht wirklich eine Mannschaft. Und das ist eine der vorrangigen Aufgaben für Heiko Herrlich.
Das Gebilde ist sehr, sehr fragil, das Mannschaftsgebilde. Ja, man hat schon, das ist so gesehen, wie du gesagt hast, dass es manchmal auseinanderbricht. Ich denke, was möglichst schnell brauchen, das mal Erfolgserlebnis, um das Selbstvertrauen in die eigene Leistung, in das eigene, was der Trainer draußen sagt, vorgibt. Wenn ich an das glaube, dann ist es auch viel leichter umzusetzen und erfolgreich umzusetzen. Das sieht man jetzt in Bremen, ja. Kofeld war ja lange Zeit der Heißbringer und jetzt läuft gar nichts, was er macht. Es klappt einfach gar nichts. Und ich hoffe, der FCA kommt auch in die Spur, vielleicht schon auf Schalke. Die sind ja auch nicht gerade so in Topform.
Nee.
Ja, es geht da nicht weiter. Die Spiele dann dahinter, wo ich denke, gerade die Spiele dann Paderborn, das ist ein richtungsweisendes Spiel und wo man dann sieht, wo es hingeht.
Ja. Was einem als FCA-Fan, wenn man einer ist, Mut macht, wäre natürlich auch der Verlauf der Hinrunde, dass man am Anfang wirklich die ganzen Bretter vor sich hat, Bayern und ja, Schalke theoretisch ist ja auch keine schlechte Mannschaft, auch wenn sie gerade keine gute Form, aber die ganzen Bretter sind jetzt sozusagen und dann geht's mit Paderborn und ähnlichen und Köln und so weiter.
Mainz noch, hast Düsseldorf.
Ja, genau, also da sollte dann eher was drin sein, als natürlich, wenn man gegen FC Bayern spielt. Ja.
Sollte aber dann noch gewinnen, so in der,
so in der
Vorrunde. Und das ist halt ein bisschen die Gefahr. Es bleibt spannend, ja. Und auch unter der künstlichen Atmosphäre, die man jetzt hat mit den ganzen Spielen ohne Zuschauen, es wird da Überraschungen geben und ich hoffe, der FCA wird kein Negatives sein.
Eine Frage noch zum Schluss. Also man merkt da, ihr beiden seid da wahnsinnig nah dran. Robby, du warst ja auch schon immer wieder mit im Trainingslager und bist bei Auswärtsspielen im Normalfall. Wie ist denn das jetzt momentan in der Corona-Zeit? Dürft ihr zur Berichterstattung auswärts dabei sein? Geht das nicht? Wie sind da die Beschränkungen? Weil deine nächsten und auch die letzten Wochen werden wahrscheinlich doch auch anders aussehen, ja, als du das gewohnt bist aus deinem Job.
Also zu Beginn, als das Hygienekonzept vorgestellt wurde, waren, glaube ich, Auswärtsfahrten von Journalisten auch von der DFL nicht erwünscht. Jetzt sind sie, glaube ich, möglich. Wie man das in den einzelnen Spieltagen dann handhaben, das müssen wir auch noch besprechen. Aber ansonsten ist der Abstand von der Mannschaft viel weiter weg, geht's gar nicht. Ja, also es gibt kein öffentliches Training mehr, es gibt auch keine Pressekonferenzen mehr im Sinne face-to-face, sondern nur noch virtuell. Und das ist dann natürlich schon nochmal was anderes. Also es ist alles sehr klinisch und wir versuchen einfach unser Bestes.
Ja. Also auch keine Mixzone, wo man die Spieler im Spiel erreichen könnte.
Also das war am Samstag die Pressekonferenz mit Tobi Zeiner und Herr Klaassen aus Wolfsburg war praktisch virtuell. Wir waren oben auf der Pressetribüne gesessen und dann sind wir zugeschalten worden mit dem Mikrofon vom Laptop. Das hat dann irgendwie, hat so technische Probleme gegeben, dann hat man seine Fragen in den Chat eingeben, so jeder halt wie, was er gesagt hat, und der Pressesprecher unten, der Dominik Schmitz hat die dann den beiden Trainern dann vorgelesen und die haben geantwortet. Also alles sehr, sehr gewöhnungsbedürftig.
Ja, dann drücken wir die Daumen, dass die Saison rumgeht, so wie sie soll. Dass es nächste Saison anders weitergeht. Ich sage herzlichen Dank, dass ihr da wart. lieber Robby, lieber Flo. Und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder bei unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Macht's es gut.
Servus.